Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute sprechen wir über das Schicksal eines 7-jährigen Mädchens in der Steiermark. Sie heißt Maya, ist behindert und hat mit dieser Behinderung dank eines inklusiven Kindergartens und jetzt einer inklusiven Volksschule in Graz bis jetzt in diesem Bildungssystem einen guten Platz bekommen. Nun aber droht ihr der Ausschluss, denn durch die geplante Novelle des Schulassistenzgesetzes könnte Maya und viele andere behinderten Kinder plötzlich diese Bildung nicht mehr erfahren. Was genau Maya hat, wie ihr bisheriger Bildungsweg ausgesehen hat, was die betroffenen Eltern nun fordern und was das Ganze auch für uns gesellschaftlich bedeutet, das möchte ich nun mit den Eltern von Maya besprechen. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid, Reinhold und Ines.
Hallo.
Danke für die Einladung.
Wir sitzen hier in Graz in eurem Haus. Bei uns ist auch Maya, die man immer wieder ein bisschen hören wird und das ist auch total in Ordnung. Wir wollen über die gesellschaftspolitische und auf die politische Dimension schon einmal noch kommen, aber jetzt reden wir mal über eure Tochter. Welche Behinderung hat denn Maya?
Maya hat das Rett-Syndrom. Das ist ein Gendefekt, der ja von außen oder auch in der Literatur betrachtet schon als schwerwiegende Behinderung klassifiziert ist. Wirkt sich vorwiegend dadurch aus, dass sie leider nonverbal ist und dass sie auch motorische Einschränkungen hat. Was ich aber immer dazu sage, das ist kein neurodegenerativer Defekt. Das heißt, ihr Gehirn ist an sich in Ordnung, hat keine Schäden genommen oder nimmt auch keine Schäden. Das heißt, als Technikerin, ich sage das immer ganz gern, der Input funktioniert, sie nimmt alles rundherum auf, sie versteht alles, der Output leider nicht. Also ihr Gehirn schaltet nicht richtig den Körper und auch eben den Text, der raus soll, um der Welt zu beweisen, eben, dass sie alles versteht. Und das ist für sie schwierig und ja, immer die große Frage dann, auch wenn wir dann später zur Schule kommen, das große Thema, was versteht sie und was nicht. Und das muss sie halt immer wieder aufs Neue beweisen.
Also dieser Gendefekt, dieses Rett-Syndrom, heißt, dass sie nonverbal ist, wie du gerade gesagt hast.
Genau.
Nonverbal heißt, dass sie zwar, wie man jetzt ja auch hört, dass sie zwar
sie lautiert.
Lautiert heißt das, okay, offiziell. Aber sie kann eben so nicht sprechen, wie wir das gewohnt sind. Wie partizipiert sie denn am Unterricht? Wie sieht denn so ein Schulalltag, ein Schultag von Maya aus?
Worauf wir ganz stolz sind, sie fährt alleine. Also sie wird von dem Behindertentransport geholt und ist da auch vom ersten Tag an ohne Zögern eingestiegen und ist stolz alleine in die Schule gefahren. Dort wird sie von ihrem Schulassistenzteam, also ich sage Team, weil sie hat abwechselnd eine Dame und einen Herr in der Schule, abgeholt, in Empfang genommen und ja, dann mit allem, was dazugehört, also sprich umziehen in der Garderobe und die Schultasche verstauen, die Jause mitnehmen, wird sie in die Klasse begleitet. Und dort wird sie eigentlich schon, also es gibt dann so Begrüßungsrituale, es ist schon recht ritualisiert, dann vor allem der Beginn des Tages wird sie auch von den Schulfreundinnen und Freunden in Empfang genommen und das ist immer schon der erste schöne Start, der eigentlich prima funktioniert, alle zu begrüßen und ja, dann im Unterricht dabei zu sein. Also vorrangig ist es vom normalen Unterricht, sage ich mal, ein Dabeisein und dann eben eigene individuelle Angebote. Also es ist eine sehr offene Klasse.
Die Kommunikation erfolgt mittels Symbolbildern. Also seit wir erfahren haben, dass die Maya diesen Defekt hat, haben wir uns gleich entschlossen, dass wir mittels Symbolsprache ihr die Sprache beibringen. Ist auch ein eigener Computer, der mitfährt, auch in die Schule, wo sie mit Symbolen kommunizieren kann, bis zu einem gewissen Grad. Werden technische Hilfsmittel verwendet, aber auch Ausdrucke, die Schule, aber auch vor allem die Ines vorbereitet zu Hause. Und somit kann die Maja auch die Themen, die sie in den Schulen hat, die auch gerade Thema sind, mitpartizipieren und mitbesprechen. War am Anfang im ersten Schuljahr sicherlich noch sehr viel oder teilweise Zeit, wo man sie rausnehmen hat, mit der Schulassistentin rausgegangen ist, wenn es ihr zu viel war. Der große Erfolg jetzt im zweiten Schuljahr ist, dass sie eigentlich komplett die Zeit in der Klasse verbringen kann, auch ihre Konzentration dementsprechend gesteigert hat. Und es war ein Riesenschritt vorwärts vom ersten Schuljahr jetzt zum zweiten Schuljahr.
Und eine inklusive Volksschule, wie kann ich mir das vorstellen? Also da gibt es Regelschulkinder und dann gibt es Maja. Gibt es auch noch andere Kinder, die eine Schulassistenz oder eine extra Betreuung dort erfahren? Oder wie ist das aufgeteilt?
Mhm. Genau, also in Ihrer Klasse im Speziellen sind noch zwei weitere behinderte Kinder. Die teilen sich eine Schulassistenz, also das schafft eine alleine sozusagen, die haben weniger Bedarf und die Maja selber braucht eine 1:1 Betreuung. Das heißt, was ich vorher gesagt habe mit der Dame und dem Herrn, also von Montag bis Mittwoch ist eine Dame bei ihr und Donnerstag, Freitag ein Herr und die kreuzen sich mit einem Kind aus einer anderen Klasse aus, was eine super Idee ist, finde ich, und auch mit dem neuen Schulassistenzgesetz, also jetzt nicht die neue Novelle betreffend, sondern das, was seit letztem Schuljahr gilt, eingeführt wurde, dass innerhalb der Schule ein Pool ist, weil einfach die Maja dann mehr Vertrauenspersonen hat, beziehungsweise auch das andere Kind. Im Falle eines Ausfalls einer Assistenz ist das einfach von Vorteil und auch die Assistenten selber auch Abwechslung haben, so andere Herausforderungsgebiete haben.
Aber das heißt, dass die Maja einfach alle Betreuer, Betreuerinnen kennt und es sozusagen der Pool hat auch damit irgendwie einen Vorteil, dass es nicht so gebunden ist an eine Person, sondern eben, dass man da flexibel ist, eben wenn wer krank ist, wenn wer auf Urlaub ist.
Genau, so man kriegt dann, wenn es klappt, auch wenn dieser Pool es zulässt, kriegt man dann jemanden innerhalb der Schule als Ersatz, was natürlich schon von Vorteil ist. Ja.
Ihr habt gesagt, es gibt viele Rituale in dieser Volksschule, also sie geht jetzt in die zweite Klasse.
Genau.
Und wie sieht es denn aus mit den anderen Freundinnen, Freunden, mit der Klassengemeinschaft? Wie sehr merkt man denn, dass die Maja da integriert ist? Wie sieht es eben mit Freundinnen, Freunden aus? Wie tun die mit der Maja?
Ja, wir sehen ja leider nicht so viel davon, aber ich durfte am Anfang des Jahres wieder ein Elternpicknick begleiten. Und dort habe ich, was mir natürlich auch von Erzählungen weiß, dieses Dreiergespann rund um Maja gesehen. Ja? Also das sind drei nette Damen aus ihrer Klasse, die einfach mit ihr Freundschaft geschlossen haben und die sie einfach dann bei der Hand nehmen und mit ihr losmarschieren. Ja? Und da gibt es wenn sie dann irgendwann einmal doch versucht, sich bemerkbar zu machen, dass irgendwas nicht passt. Die Damen haben kurz gefragt, ja, Maja, ist es das und das, was dir nicht passt? Die Maja hat weiter gequengelt, sage ich mal, oh, okay, das ist es wohl nicht, und haben das dann ignoriert und sind mit ihr weiter. Sie hört dann schon auf und innerhalb von 2 Sekunden hat es wieder gepasst. Also die nehmen sie, wie sie ist, die lassen sich von nichts irritieren. Das ist ja das, was ich für die Gesellschaft auch wichtig finde, dass die Kinder schon von klein auf so aufwachsen, bin ich überzeugt.
Kann vielleicht eine nette Geschichte erzählen. Wir hatten letztes Jahr einen Elternabend, weil die Klasse an sich sehr laut war. Und wir hatten uns davor, wie wir das Thema erfahren haben, schon große Sorgen gemacht, weil die Maja natürlich beim Lautieren oft eine andere Lautstärke hat, weil sie die Lautstärke nicht kontrollieren kann. Und wir sind dann mit den ganzen Eltern zusammengesessen am Abend und dann ist halt das Thema Lautstärke angesprochen worden und die, die Blick in die Runde, Richtung Eltern, wo liegt das Problem? Und sind es die Kinder, die eine Behinderung haben oder nicht? Und ich glaube, es waren 4 oder 5 Eltern, die haben zuvor des Elternabends mit ihren Kindern daheim gesprochen. Und das Feedback der Kinder war, das sind nicht die Kinder, es sind alle Kinder laut und es ist ganz normal. Und es ist halt etwas lauter bei uns. Soll ich sagen, ganz klar auch die Richtung, die Kinder haben überhaupt kein Thema damit. Sehr, sehr unkompliziert.
Ihr habt in Graz eben eine inklusive Volksschule gefunden. Und gefunden impliziert vielleicht schon, dass man suchen muss. Vielleicht könnt ihr kurz schildern, wie leicht oder schwer war es denn, einen guten Platz für Sie zu finden?
Ja, also das war eine Herausforderung, eine richtige Herausforderung. Wir haben, muss man sagen, die im Kindergarten im zweiten Jahr war es, also 2 Jahre vor Schulantritt, ist die Direktorin zu uns gekommen vom Kindergarten und hat gesagt, macht euch Gedanken über die Schule. Und wir sehr naiv damals haben uns gedacht, über 2 Jahre Zeit, und haben dann begonnen, Schulen zu sondieren. Ich glaube, über 10 Schulen zu evaluieren, welche Klassenformen gibt es überhaupt, Schulen besucht, mit den Direktorinnen, mit den Lehrerinnen gesprochen und eigentlich zum sehr nüchternen Resultat gekommen, dass es sehr, sehr wenige Schulen tatsächlich gibt, die wirklich Inklusion in einem gesamtheitlichen Setting anbieten. Es gibt Schulen, die Sonderschulen dabei haben. Bei solchen Schulen war es eigentlich fast automatisch immer so, dass die Maya eher in eine Sonderschule klassifiziert geworden wäre. Also tatsächlich eine Schule zu finden, die genau dieses inklusive Setting so anbietet, war eine irrsinnige Herausforderung. Sehr viele Gespräche auch vorab mit den Pädagoginnen, mit den Direktorinnen dann auch konkret, auch mit den Trägern. Wie könnte man Schulassistenz dann, wie schaut das aus, wie würde das Ganze auch funktionieren? War, glaube ich, ein sehr massiver Aufwand, den wir getrieben haben. Glücklicherweise sehr erfolgreich schlussendlich. Aber so viele Schulen, auch in Graz-Umfeld, gibt es eigentlich nicht, die das so anbieten.
Ja, also darf ich noch kurz was sagen? Also bieten schon an, eben wie du gesagt hast, inklusive Klassen, ja, aber eben parallel dazu noch diese Partnerklassen oder Kleingruppenklassen, wie sie es nennen, was im Grunde nichts anderes als wieder Sonderschule ist und nicht gemischtes Abbild der Gesellschaft. Ja. Und eben da wäre dann der Platz für die Maya gewesen. Ja.
Mhm. Bevor sie in die Volksschule kam, jetzt in diese Inklusive, war sie auch schon in einem inklusiven Kindergarten. Worin unterscheidet sich denn ein Kindergarten von einem, ich sage immer ein bisschen normal, obwohl das ein komisches Wort ist, aber von einem Regelkindergarten, wo es eben keine behinderten Kinder gibt?
Naja, ich kenne nur, es ist ein bisschen schwierig, aber im Grunde hat es dort genauso funktioniert vom Aufbau wie jetzt die Schule auch. Also es gibt dann ein Anteil an Kindern mit Behinderung und es gibt einen Anteil an Kindern, die unter Anführungszeichen dem Normaltyp entsprechen, ja, die da gemeinsam ihren Kindergartenalltag leben. Also im Grunde sehe ich es nicht anders als in der Schule und das durfte sie dort auch erleben.
Auch mit ähnlich guten Erfahrungen in der Gemeinschaft.
Auch mit ähnlich guten Erfahrungen, ja, absolut. Also sie war dort auch zu Kindergeburtstagen eingeladen. Sie war bei den Festen immer mittendrin. Und man natürlich, wenn man sagt, Kindergarten ist viel freier vom Spiel. Also die Herausforderungen einer Schule sind natürlich andere, aber das Setting war das gleiche. Und sie war mittendrin. Und auch von allen Kindern so angenommen. Ja.
Bei allen Aktivitäten auch immer dabei.
Ja,
ist auch jetzt in der Schule jetzt, sei es, dass wir mit dem Zug nach Leoben fahren, sei es Ausflüge, sei es Eislaufen, was mit ihrem Gang durchaus herausfordernd ist, sage ich einmal. Aber bei jeder Aktivität voll und ganz mit dabei. Mhm.
Noch eine kurze Sache zu den Herausforderungen einer Schule. Alle, die Kinder in der Schule, in der Volksschule haben, wissen, es ist ein ziemlich Bruch zwischen Kindergarten und dann in dieses Regelwerk eben sich einzufinden, still zu sein, ruhig zu sitzen und dann auch eben Dinge zu lernen wie Schrift und oder Mathe, also Rechnen.
Ich war am Ende des Schuljahres dann selbst sehr fast erschrocken, sage ich. Ich habe so kleine Abschiedsgeschenke, waren eh nur so kleine Tafeln Schokolade, aber halt was dazu gepastelt. Und das waren dann in Summe 23 Stück und 23 neue Personen, die sie kennenlernen durfte. Und ich habe mir gedacht, wow, das Kind hat richtig viel geschafft. Und es war wirklich, also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen muss, dass das jetzt so von einem Tag auf den anderen geschmeidig war. Reinhold hat es eh schon angesprochen, das erste Schuljahr war ein Ankommen. Ja. Und das hat aber nicht nur ein Ankommen für die Maja, sondern auch für die Lehrerinnen für das ganze Setting gebraucht. Also am wenigsten die Kinder, muss man sagen. Jeder hat lernen müssen, miteinander umzugehen. Und das hat schon Zeit gebraucht. Und eben, so wie vorher erwähnt, mittlerweile schafft sie es den Vormittag in der Klasse und das ist für sie ein Riesenschritt und natürlich auch für die Klasse eine Erleichterung, wenn sie nicht jetzt Pausen in großem Ausmaß braucht, wo sie eben mit der Schulassistenz wieder rausgehen muss oder so.
Also das, es ist schon, also vom Kindergarten zur Schule ist ein großer Schritt. Ist es wirklich, also vom spielerischen und sagen wir mal, fast grenzenlosen Verhalten hin zu gewissen Vorgaben. Und das war im ersten Jahr sicherlich herausfordernd für alle. Also für die Maja auch im Speziellen, aber sicherlich auch für alle Pädagoginnen, muss man ganz klar sagen. Auch bis sich das Thema mit Schulassistent eingespielt hat. Wer macht was, wie kommuniziert dieser ganze Verbund untereinander, also die Pädagoginnen mit den Schulassistentinnen und Assistenten, wer macht was, das muss sich einspielen und das dauert. Also es ist eine Illusion zu glauben, dass das von heute auf morgen geht. Ist vielleicht bei normalen Kindern auch nicht immer so. Bei der Maja im Speziellen dauert sowas länger, auf das muss man sich einstellen. Umso mehr sehen wir jetzt schon und auch durch das Feedback, was wir sowohl von den Pädagoginnen, von der Direktorin als auch von der Schulassistenz bekommen haben, die Entwicklungsschritte sind, und ich zitiere jetzt sogar, Faktor 1000. Also wir reden da jetzt nicht, dass sie jetzt sich etwas verbessert hat, sondern wie das alles funktioniert, ist nicht vergleichbar. Und das dauert seine Zeit und diese Zeit muss man dem System geben und dem Kind geben und jeden einzelnen Person da drinnen. Und das dauert einfach.
Wenn man jetzt sozusagen auf den absolut optimalen Bildungserfolg von der Maja irgendwie drauf schauen, ihr habt euch sicher viel damit beschäftigt, was eben mit diesem Gendefekt für sie an Bildungsmöglichkeiten da ist. Was wäre so der optimale Bildungsweg für sie?
Ja, es gibt natürlich auch bei diesem Gendefekt ein ganzes Spektrum, ja, wie sich der auswirkt. Und das hängt jetzt nicht nur vom Gendefekt und der Ausprägung selbst, sondern eben auch vom ganzen Umfeld ab, wie sie gefördert werden, die Kinder. Es gibt tatsächlich bei Rett-Syndrom alles, auch an Bildungswegen. Ja. Es gibt ganz, ganz wenige einzelne Fälle, also zumindest mir bekannt in Amerika, ein Kind auf der Uni und in Deutschland eine Person, die auf der Uni arbeitet, im künstlerischen Bereich. Ja, Einzelfälle hat man so, glaube ich, kann man so nicht steuern. Also das von der Lebensrealität der meisten ist es spätestens ab Volksschule oder nach der Volksschule eine Sonderschule. Und nach diesem Bildungsweg ist aus, ja, also Tagesstruktur.
Mhm.
Ja.
Okay, aber du hast jetzt schon gesagt, wichtig und um das Potenzial, das mögliche Potenzial, das man vielleicht gar nicht noch weiß, zu heben, ist natürlich wahrscheinlich eine bestmögliche Förderung in den Zeiten, wo sich was entwickeln kann, wie ja bei allen anderen Kindern auch.
Das Organ des Gehirns ist ja intakt, das darf man nicht vergessen. Der IQ zu bewerten ist sehr schwierig, weil IQ-Tests an sich immer mit Sprache oder mit motorischen Fähigkeiten kombiniert werden. Dementsprechend gibt es dort auch keine Baseline dahingehend. Tendenziell werden diese Kinder immer unterschätzt. Und was wir merken und was man vielleicht auch während dem Interview auch merkt, das Verständnis der Sprache ist sehr komplex. Also sie versteht definitiv alles, was gesprochen wird, ist sehr empathisch und wird dauernd unterschätzt. Und ich glaube, einfach für die Zukunft, auch für Sie, wäre es ganz, ganz wichtig, dass man sie gesellschaftlich inkludiert, dass sie da ihre Fähigkeiten ausweiten kann und das Thema Sprache nicht nur auf die Lautsprache eben reduziert, sondern mit anderen Möglichkeiten, die es wissenschaftlich gibt, das fördert. Weil das übergeordnete Ziel muss die größtmögliche Selbstständigkeit am Ende des Tages sein, wo auch immer dann das Kind oder der junge Erwachsene oder der Erwachsene am Ende des Tages steht. Hm. Aber das maximale Potenzial rauszuholen, das muss das Ziel sein. Und Bildung und Schule sollte genau dort ansetzen und den Weg beschreiten. Wenn wir das, ich sage, als Gesellschaft schaffen, glaube ich, sind wir einen großen Schritt gegangen.
Mhm. Dann kommen wir doch zu den geplanten Änderungen, die jetzt von der FPÖ-geführten Landesregierung in Angriff genommen werden. Da geht es um eine Novelle des Schulassistenzgesetzes. Nach genau diesem Assistenzgesetz bekommt man...
Also vorrangig ist die Novelle dafür da, genauer zu definieren, was eine Schulassistenz darf oder soll und was nicht. Weil ja Schulassistenz ganz sicher, das streite ich auch nicht ab, über ihre Grenzen hinaus teilweise Unterstützung leistet, für die sie nicht bezahlt werden. Es ist ein Laienberuf nach wie vor und ja, diese Grenzen will man mit der Novelle einfach setzen, dass das ganz klar ist, was sie darf, was sie nicht darf und wofür andere eigentlich zuständig wären. Das Thema dabei ist, es sind schon einige Punkte, wo wir uns die Frage stellen, naja, wer macht es denn sonst? Also das wäre jetzt zum Beispiel das Bringen zum Schulbus oder wieder zurück. Ja, mitschreiben können, also so wie die Maya, sie kann keinen Stift halten motorisch, also sie kann ihn halten, aber sie kann ihn nicht führen. Das sind einfach Fragen, ja, das sind Grenzen, wo dann wir schon sehen, okay, dann funktioniert es ja auch für uns nicht. 1:1-Betreuung, das ist schon generell vor der Novelle, also nicht so niedergeschrieben worden, aber eigentlich durch das Ziel, einen Pool zur Verfügung zu stellen, werden immer weniger 1:1-Betreuungen genehmigt, also wirklich nur mehr in Ausnahmefällen. Und da kommen wir dann jetzt wieder in diesen Passus von der Novelle rein, also dass Schulassistenz eigentlich nur da sein soll, wenn eine Teilhabe prinzipiell überhaupt möglich ist. Und das ist dann der Punkt, wo bei uns die Alarmglocken läuten, weil was heißt das ja? Wann ist Teilhabe prinzipiell möglich? Und
genau, was du da jetzt sagst, das beschreibt sozusagen genau diese Definition, ist ein Kind beschulbar, ja, oder ist es eben nicht beschulbar? Und Reinhold, vielleicht kannst du das auch noch ergänzen. Jetzt haben wir übrigens nicht nur die Maya, sondern wir haben auch Umbauarbeiten in unmittelbarer Nähe. Wir werden das akustisch alles aushalten. Aber was sind denn die Knackpunkte auch aus deiner Perspektive? Du hast dich ja auch mit dieser Novelle und mit diesem Gesetzestext auseinandergesetzt.
Naja, de facto schafft man die Inklusion ab? Man gibt zwar die Möglichkeit, es gibt ja das Recht der Eltern zu wählen, ob es eine Sonderschule ist oder Inklusion, dieses Recht gibt es. Das bleibt auch, so wie ich es verstanden habe, noch nicht verändert. Das Thema ist nur, dass wenn das Kind durch eine Direktive, durch die Bildungsdirektion oder was auch immer, als nicht beschulbar aus medizinischen Gründen, was ein sehr weiter Begriff ist, definiert wird, bekommt die Schule schlichtweg die Assistenz nicht genehmigt. Und das bedeutet, dass die Schule automatisch in ein Ressourcenthema geht, weil, wie es auch die Ines schon gesagt haben, es beginnt bei sehr Kleinigkeiten. Wer holt, jetzt lassen wir unsere Tochter selbstständig mit dem Bus fahren, das bringt nur dann was, wenn sie dort einen Empfang nimmt. Wenn das die Schulassistent nicht mehr machen darf, was de facto drinnen steht, dann fällt das schlichtweg weg. Das bedeutet, man hat zwar am Papier noch die Wahl, die Wahlfreiheit, aber wenn dann die Assistenz nicht zugesprochen wird, wird uns keine Schule mehr nehmen. In der Volksschule haben wir jetzt ein Modell, was funktioniert. Ich bin mir mit der Novelle sicher, dass mich keine oder uns keine Mittelschule mehr nehmen wird, weil jede Direktorin oder Direktor sagen wird, ich bekomme nicht einmal die Assistenz genehmigt. Wie soll ich mit meinen Ressourcen diese Tätigkeiten aufbringen? Und somit ist entweder die Nichtbeschulbarkeit gegeben, was Konsequenzen ist, die wir gar nicht absehen können, oder der Zwang in eine Sonderschule. Das heißt, das Recht wird de facto ausgehebelt. So sehe ich das Ganze.
Okay, du sagst, die Wahlfreiheit zwischen Inklusion und Sonderschule wird damit ausgehebelt, aber andererseits, was ist an einer Sonderschule so viel schlechter?
Ja, ich tue mir schwer, das überhaupt zu beantworten, weil ich sehe einfach keinen Grund, warum mein Kind, unser Kind, aus der Gesellschaft weggesperrt werden soll. Also sie hat das gleiche Recht wie jedes andere Kind auch, in einer gemischten Gesellschaft aufzuwachsen, zu lernen und zu leben. Und das ist es dann nicht mehr.
Ja, ist ein emotionales Thema, das verstehe ich. Die FPÖ sagt, dass es ihr eben nicht gar nicht darum geht, Kinder auszuschließen, sondern dass sie einen bestmöglichen Unterricht für alle gewährleisten möchte. Und das bedeutet wahrscheinlich auch, dass man sagt, okay, Kinder, die unter Anführungszeichen, ist jetzt ein bisschen polemisch von mir, die den Unterricht bremsen, dass man die zugunsten der Mehrheit der Kinder dann eben lieber in eine Sonderschule unterrichten lässt. Jetzt ist wahrscheinlich für euch das Argument nicht gut nachvollziehbar. Glaubt ihr, dass es auch wirklich so gemeint ist, oder ist das, was in der Novelle steht, schon ein bisschen mehr als dieses, man will keine Kinder ausschließen?
Ich glaube, es ist ein erster großer Schritt, dass man eine Art Absonderung durchführt. Man geht in eine Gesellschaft rein, wo es einfach nicht in Ordnung ist, dass Kinder mit einem unterschiedlichen Tempo, mit unterschiedlichen Eigenschaften lernen und mitkommen. Und man will das ganz, ganz klar trennen. Man sieht mit diesem Schritt nicht mehr einen möglichen, dass wir jetzt versuchen, wie es in anderen Ländern Usus ist, interessanterweise sehr in nördlichen Ländern, die sehr erfolgreich auch sind in der Gesellschaft, und vor allem auch akademisch, man versucht nicht, die Inklusion zu fördern, indem wir eigentlich noch mehr ermöglichen, um Kinder die gleiche Bildung zu ermöglichen, sondern man geht den Schritt zurück, indem man mehr und mehr auftrennt. Das heißt, entweder ist eine Beschulbarkeit vorhanden oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dass man sie klar absondert. Klar absondert, auch, wie Stine es gesagt hat, von der Gesellschaft
wegsperrt.
Ja. Den Bildungsaufbau nicht mehr umsetzt und das Schicksal dieser Kinder einfach sich selbst überlässt. Und das ist der große Kritikpunkt an dem Ganzen. Schritt für Schritt wird hier wirklich versucht, die Gesellschaft, was in den letzten Jahrzehnten versucht hat, eigentlich zusammenzuführen, wieder separiert. Und das ist das große Problem, was was wir haben, ist wieder ein Schritt, wieder ein Schritt, wieder ein Schritt. Das war letztes Jahr schon der erste Schritt, in dem er Nachmittagsbetreuung nicht mehr zugestanden hat. Das ist jetzt der nächste Schritt mit dieser Novelle und Schritt für Schritt gehen wir jetzt diesen Schritt in Richtung, ich sage es, Absonderung, wie sie ist.
Würdet ihr sagen, dass mit dieser Novelle der Bildungsweg für die Meier vorbei wäre?
Klingt schon danach, ja. Also.
Ich sage es noch einmal, ich glaube nicht, dass wir mit dieser Novelle einen Mittelschulplatz bekommen werden in Graz oder in ganz Österreich. Ich glaube es nicht.
Schule kostet natürlich enorm viel Geld. Unser ganzes Bildungssystem, auch wenn die Effizienz nicht immer die ist, die durch so viel Geld vielleicht notwendig wäre oder plausibel wäre, aber es kostet viele Ressourcen. Mitte Dezember 2025 wurde in der Steiermark 1 Million extra für die Schulassistenz beschlossen. Ich zitiere ganz kurz den FPÖ-Bildungslandesrat Stefan Herrmann, der sagte damals, Zitat, wir sind jetzt an einem Punkt, wo man nachschärfen muss, das heißt, die Zuteilung muss genauer sein, muss zweckmäßiger sein und wir müssen das System Schule insgesamt auch entlasten. Zitat Ende. Also insgesamt werden in der Steiermark ca. 80 Millionen für die Schulassistenz ausgegeben. Ist das, also das klingt ja eigentlich eher nach einem Bestärken dieser Unterrichtsunterstützung. Wie passt das zusammen, diese 1 Million, mit dem, was jetzt in dieser Novelle steht?
Also ich muss das ein bisschen korrigieren, weil diese 1 Million war ja de facto nicht für Schulassistenz gedacht, sondern für Sonderschulpädagogen. Das heißt, der Pool oder die Forderung, die auch von Eltern gekommen ist, wir brauchen mehr Schulassistenz, es reicht nicht, was genehmigt wurde. Dieser Pool wurde durch diese Million nicht erweitert, sondern der Fokus liegt darauf, mehr Sonderpädagogen oder Pädagoginnen in die Schulen zu bringen. An sich nicht verkehrt, jede Ressource ist willkommen natürlich. Die große Sorge der Eltern ist da aber auch wieder, dass diese, erstens einmal diese Sonderpädagogen ab Jänner sollen, die eingesetzt werden, gar nicht zur Verfügung stehen, so ad hoc, ja, weil die de facto auch nicht vom Himmel fallen. Und zweitens die Sorge, dass eben damit wieder mehr dieser Partnerklassen gebildet werden. Ja. Also das ist nicht jetzt dann eine niederschwellige Unterstützung für das System ist, wie die Schulassistenz es eben ist oder war, sondern wieder mehr Räume geschaffen werden für Kinder, diese in Sonderformen zu beschulen. Mhm.
Ja. Und das muss man ja budgetär auch jetzt wieder da hinzufügen. Die Novelle ist jetzt eine Novelle, die Ressourcen mal prinzipiell reduziert, ohne gleichzeitig parallel anzubieten, was wird denn gemacht? Weil wenn jetzt der Weg ist, dass man die Schulassistenz klassifiziert, was sie soll und was sie nicht tun soll, bleibt ja trotzdem noch die Frage, wer übernimmt die Tätigkeiten? Weil die Tätigkeiten gehen ja per se nicht weg. Für das, zu meinem Wissensstand, gibt es noch keine Ideen dahinter, was de facto genau wieder in dem resultieren wird, dass es in die Richtung Sonderschule geht, ganz klar, und man dort dann auch mit dieser Million wieder dort unterstützen wird. Also, so wie die Stine es gesagt hat, unterschreibt eigentlich genau wieder diesen Weg, wie wir vorher skizziert haben, dass wir die Inklusion de facto für solche Kinder, die eine Teilhabe ohne Assistenz nicht möglich ist, und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass es für die de facto vorbei ist. Das heißt, man macht den Unterschied, geht eine Teilnahme, ja, nein, wenn es die Teilnahme geht, dann gibt es die Assistenz für gewisse Unterstützungen, steht auch genauso drinnen. Wenn es allein nicht möglich ist, gibt es de facto keine Inklusion.
Mhm. Aber das heißt, jetzt heruntergebrochen, ganz banal, bei der Meier würde festgestellt werden, ob eine Teilnahme im Schulwesen in einer Schulklasse geht. Die geht so nicht, die geht nur mit Assistenz, aber die Assistenz wird nur genehmigt, wenn sie sowieso teilnehmen kann.
Ja, also eben, wenn man auf Punkt und Komma diese Liste durchgeht, was eine Schulassistenz unterstützen darf, wird jede Schule dann sagen, da fehlt mir was dazwischen, dass ich das gewährleisten kann, dass das für alle in der Klasse gut funktioniert. Das ist einmal das Erste. Und dann eben meiner Meinung nach die Bildungsdirektion, die sagt, nein, diese Schule ist nicht geeignet, und dann sehe ich keine mehr, die in Graz, in der Steiermark übrig bleibt, die inklusiv meine Tochter nehmen würde.
Also so. Somit bleibt der Weg zur Sonderschule, genau. Wobei auch hier, wenn man jetzt das Thema Inklusion und Sonderschule mal außen vor lässt, schon auch klar ist, dass die Anzahl der Plätze, der Sonderschulenplätze, die es zur Verfügung gibt, sehr limitiert ist, auch in Graz sehr limitiert ist, und wir keine Garantie haben, dass dann die Maja überhaupt einen Sonderschulplatz bekommt, auch mit dem Hintergrund, dass es Kinder mit schwereren Behinderungen gibt, die klarerweise auch bevorzugt werden, auch bei einem
Platz. Sehr viel medizinisch.
Genau, weil sehr viel medizinisch gebraucht wird. Die Maja hat den Vorteil, dass sie medizinisch nichts benötigt den ganzen Tag, ist ja ein Glück, was wir haben. Und von dem her wissen wir, wenn dieser Weg der Inklusion jetzt so ausgeschlossen wird, mal ob die Maja überhaupt eine Schule besuchen kann. Oder ob sie mit einem Alter von 10 Jahren daheim ist. Und das war es mit der ganzen Schulbildung, Ausbildung der Maja mit 10 Jahren. Hm. Mit einem funktionierenden Gehirn. Hm.
Weil es fast so was wie ein Ranking dann gibt, wer darf dann, also wer hat die größtmögliche Behinderung, wenn man es jetzt einmal ein bisschen flapsig ausdrückt, und der kriegt oder die kriegen dann die Plätze in den Sonderschulen, weil es Inklusion, so wie sie jetzt die Maja erlebt, dann gar nicht mehr so geben wird. Ist das eure Befürchtung?
Ja. Beziehungsweise das System auch in den Sonderschulen natürlich dann überlastet wird, weil es geht ja nicht nur um die Maja. Maja ist ja kein Einzelfall. Es gibt ja ganz viele Kinder, die in der ähnlichen Situation sind, wo jetzt die Schule in Kombination mit der Schulassistenz sehr viel leistet, muss man ganz ehrlich sagen. Wer wird denn das alles auffangen? Wer wird denn das auffangen? Mhm.
Ganz praktisch nochmal zurückgedreht, was würde das denn für euch als Familie bedeuten, wenn Worst Case eintritt und die Maja ihren Schulplatz im Sinne von dieser Schulassistenz verliert? Und dann gibt's, wir haben das schon gehört, Ines, du hast es beschrieben, wie das ist mit der Schule, und da holt sie wer ab. Und also es gibt eben diese Assistenz. Was ist, wenn das wegfällt? Was bedeutet dann das für euch als Familie?
Konkret muss einer von uns zwei aufhören zu arbeiten. Also ich bin vollzeitig berufstätig, die Ines ist 50% berufstätig. Wenn diese Leistung wegfällt, ist es nicht möglich, dass beide zumindest zu einem gewissen Grad noch berufstätig sind. Das ist de facto.
Ja, wenn sie nicht in die Schule geht, hat sie überhaupt keinen Platz. Ja. Das heißt, ich werde dann meinen Job kündigen müssen und ich werde zu Hause bleiben müssen. Ja, auch gar nicht auszudenken, auch für mich. Im Grunde verschwindet dann nicht nur die Maja aus der Gesellschaft, sondern auch ich.
Das eine sind die finanziellen Themen, klarerweise, was man hat mit einem Kind mit Behinderung, klar, das ist das eine. Aber nicht nur das Finanzielle angesprochen zu haben, es ist beide sehr wichtig, dass auch Dinas, die mehr als nur 100% Pflege jetzt schon leistet, zumindest der Gesellschaft auch einen Job hat, wo man sich auch verwirklichen kann. Ich will gar nicht ausdenken, was das bedeutet, auch für die Ines als Person, wenn sie den Job aufgeben muss. Hm. Warum die Ines und nicht ich, ist natürlich dann ein finanzieller Aspekt am Ende des Tages dahinter. Hm. Es ist auch wieder mal klar.
Das Thema ist gesellschaftspolitisch schon sehr, sehr relevant, weil es ja immer darum geht, wie gehen wir mit Menschen um, wenn wir grundsätzlich davon ausgehen, dass jeder Mensch gleich viel wert ist. Es gibt natürlich auch Kritik an dieser Novelle, und es gab auch viele Proteste schon. Es gibt vor allem von grüner Seite Viel Kritik in die grüne Clubobfrau Sandra Krautwaschl hat schon öffentlich gesagt, diese Änderung widerspricht der UN-Behindertenkonvention und auch unserem Schulunterrichtsgesetz. Der schon vorher zitierte Bildungslandesrat Herrmann hält dagegen und sagt, natürlich gibt es weiterhin einen Rechtsanspruch auf einen Schulplatz für jedes Kind. Also die Sorge ist nicht gegeben. Was ist denn eure persönliche Sicht auf diesen Widerspruch? Einerseits widerspricht es zum Beispiel der Behindertenkonvention, andererseits, nein, macht euch keine Sorgen, es gibt ein Recht auf einen Schulplatz.
Ja, das Recht auf Schulplatz eben, wie Reinhold eh schon gesagt hat, wir sehen da keine schnelle Lösung dafür, ja, weil die Sonderschulen haben keine unendlichen Kapazitäten. Wie das dann gelöst wird mit Übergängen, ja, also ich kann mir auch vorstellen, es gibt eben den Bescheid für die Maja jetzt für das gesamte für die Volksschulzeit. Also ich kann mir vorstellen, dass sie die Volksschule beenden kann. Ich kann mir nicht vorstellen mit dieser Novelle, dass es einen inklusiven Platz für sie geben wird. Und ich kann mir noch weniger vorstellen, dass es für all diese Kinder, die das dann betrifft, Sonderschulplätze geben wird. In Sonderschulen, die bisher Schulassistenz hatten, diese auch weiter behalten dürfen mit entsprechenden Bedarfen. Es ist aber nicht erwähnt worden, dass die Kinder das in den inklusiven Schulsettings behalten dürfen. Also so durch die Zeilen lese ich schon, dass es da jetzt massiv zu einem Umbruch kommen wird, wenn diese Novelle in Kraft tritt.
Und was heißt das? Am Ende des Tages heißt es, man verlagert das Problem, diese Widersprüche, die es gibt, die aufgezeigt werden, für die es Floskeln gibt seitens der Politik, verlagert man auf den Eltern. Das heißt, man lässt die Eltern in Unsicherheit, es wird wieder irgendwelche Individuallösungen eventuell geben, es wird bis zum Schluss nicht, werden wir wieder nicht wissen, darf sie in die Schule, darf sie nicht. wenn man sich das Thema Sommerbetreuung anschaut, als Beispiel, wo wir jedes Jahr kämpfen, damit die Maja 3 Wochen betreut werden kann in den...
Ja, ist 1,5 Wochen, nachdem die Sommerbetreuung, also die Hälfte schon vorbei war, erst im Postkasten gewesen.
Wir haben bis zum ersten Tag nicht gewusst, ob wir Betreuung haben oder nicht. Mhm. Also und ich sehe genau das Gleiche wird jetzt da passieren. Es werden Anträge wieder geschrieben werden, es wird Unklarheit herrschen. Es wird auf die Eltern verlagert, es wird keine Versprechungen gemacht werden. Man wird einfach das ganze Thema jetzt auf die Eltern verlagern, das noch mehr Unsicherheit bringt, was auch bei der Schulassistenz als Person Unsicherheit bringt, weil es ist ein Laienberuf, die sind ja auch angewiesen, man darf das ja auch nicht vergessen. Das wird de facto passieren.
Ja. Und ich sehe auch das im Moment so, also wir haben eh schon drüber gesprochen, liegt es an den Ferien jetzt aktuell oder nicht, aber es gibt keine Lobby. Ja. Das heißt, die Eltern, die jetzt verstanden haben, was für Auswirkungen das hat, die versuchen jetzt mit ihren Mitteln zu kämpfen und sonst reagiert eher niemand. Also Lehrer, Gewerkschaft, Träger eben der Schulassistenzen eher schweigen, ja. Also bis jetzt, so wie ich es mitbekommen habe, und es gibt viele Eltern, die da wirklich bemüht sind, alle möglichen Institutionen zu kontaktieren, sind nicht sehr erfolgreich, ja. Also am Ende sind es die Eltern.
Ihr sagt, es gibt keine Lobby dahinter, also es gibt jetzt keinen großen, starken politischen Player, der sich dafür einsetzen würde. Das war eigentlich auch früher schon so, ja. Also dass viele, das hat aber viel auch mit Care-Arbeit insgesamt zu tun, immer wenn es ins Persönliche geht, dann ist man oft allein auf weiter Flur. Dennoch wird es politisch verhandelt. Es gibt am 20. Jänner eine Landtagssitzung mit einer dringlichen Anfrage eben von den Grünen. Das ist einen Tag nach Ende der Begutachtungsfrist dieser neuen Schulassistenzverordnung. Habt ihr denn noch Hoffnung, dass diese Novelle nochmal aufgemacht, nochmal aufgeschnürt wird, dass eine Debatte nochmal größer Platz greift, um das zu doch noch zu drehen?
Also, wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht dran. Es vielleicht schafft es durch ja, vielleicht schaffen noch kleine Veränderungen in der Novelle, aber dass die umgestoßen wird oder neu gedacht wird, was ja eigentlich die Aufforderung klar wäre, das Ganze neu zu denken, weil es ist nicht falsch, dass das System überlastet ist. Es ist nicht falsch, dass Tätigkeiten übernommen werden von der Schulassistenz, die eigentlich ja, die Schule, die Pädagoginnen übernehmen sollten. Das sind ja faktisch richtige Aussagen. Das darf man ja auch nicht vom Tisch wischen. Und da gehört was getan und jede Initiative dahingehend ist gut. Nur einfach jetzt dort, wo es das Verbindungsglied gibt, und das ist wirklich ein Verbindungsglied, ein sehr unterschwelliges Verbindungsglied zwischen dem Pädagogen und dem Kind, das jetzt weiter zu kürzen, ist einfach nicht der richtige Ansatz. Nur meine Hoffnung auch in den, ich meine, jetzt kennen wir die Diagnose seit 5 Jahren, haben wir die Diagnose seit ja, ziemlich genau 5 Jahren, wissen wir die Diagnose. Und meine Hoffnung, was wir jetzt da gekämpft haben bei sehr vielen Themen, dass sich da noch was ändert, ist eigentlich nicht gegeben.
Ja, ich wüsste auch nicht, ich glaube auch nicht, dass das mit der Politik, die da betrieben wird, dass da Offenheit wäre, da eine Kehrtwende zu machen, weil im Grunde braucht es eine Kehrtwende, ja. Also nicht jetzt kleine Veränderungen, sondern einen kompletten Richtungswechsel, und den sehe ich in der Politik nicht.
Abschließend vielleicht noch, es geht, wie wir am Anfang schon gesagt haben, es geht um die Maya jetzt in unserem Gespräch. Natürlich geht es auch um andere Kinder, die ähnliche Behinderungen haben oder die eben von einer inklusiven Schule und von einem inklusiven Bildungsweg profitieren könnten. Nach all diesen Jahren, die ihr da jetzt schon um Inklusion kämpft, was ist euer Fazit von unserem gesellschaftspolitischen Blickwinkel auf diese Situation? Du hast vorher, das hat mich sehr berührt, gesagt, dass auch du verschwinden würdest, wenn du deinen Job kündigen müsstest, um eben für Maya da zu sein. Was sagt ihr, wie blicken wir als Gesellschaft auf unterschiedliche Menschen in unserem Leben?
Wir sind aktuell gerade dabei, es zu lernen, habe ich das Gefühl. Also es ist ja schon ein bisschen was in Richtung Inklusion gegangen und man hat es nicht ganz geschafft und sagt jetzt, es funktioniert nicht, wir gehen wieder zurück. Und was ich gesagt habe mit Verschwinden, das ist auch was, eben nachdem das erst in seinen Anfangsschritten ist, für mich noch immer Inklusion, hat man als Gesellschaft diese Vielfalt ja gar nicht im Blick, weil sie eben nicht da ist, weil sie nicht präsent ist. Ja? Also auch ich habe in der Schulzeit eigentlich keine wirkliche Berührung mit Menschen mit Behinderung gehabt. Und so geht es nicht nur mir, meiner Generation, vielen davor und danach. Das heißt, man hatte eigentlich nie die Chance, das zu lernen. Und jetzt dreht man wieder um.
Man tritt immer, das ist das Zermürbende, immer als Bittsteller auf. Man wird, vor allem sein Kind wird nie wird immer als Problem gesehen. Man belastet das System, man belastet Ressourcen, man muss Dankbarkeit zeigen, wenn was geht, man muss bitten, man muss sich verstellen. Ich glaube, wir verstellen uns sehr oft, um das Beste für die Maya zu ermöglichen. Klarheit wird oft gefordert, wird aber nicht gehört. Und es gibt sehr gute Initiativen, es gibt sehr viele Personen, die dafür kämpfen, die auch den Wert sehen. Und wir haben sehr viele Unterstützer und Unterstützerinnen, die uns durch den Weg begleiten, muss man ganz, ganz ehrlich sagen, und Freundschaften und Beziehungen geschlossen, die wir so nicht gehabt hätten. Also es gibt wirklich den Keim, der Keim ist da. Man tut nur jetzt alles daran, wie es die Ines gesagt hat, dass man das, diesen Keim wieder, der jetzt gesät wurde, dass man den wieder erstickt.
Danke, dass ihr die Geschichte mit mir und uns geteilt habt. Danke, Maya, fürs Dabeisein. Inklusion ist tatsächlich für unsere Gesellschaft und für jede Gesellschaft ein essentielles Thema, weil jeder Mensch natürlich wichtig ist und wir alle haben Einschränkungen auf die eine oder andere Weise. Das sollte man dabei nicht vergessen. Ja, vielen Dank für das Gespräch und bei euch sage ich auch ganz lieben Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin alles Liebe und Baba.